Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Familie ist im Wandel. Sie ist insgesamt kleiner geworden und die Geburtenrate sinkt. Aber auch Geschlechterrollen, Paarbeziehungen und Elternschaft verändern sich. Und damit auch die Erwartungshaltung an Eltern. Schneller wieder Einstieg in den Beruf, gleichberechtigte Elternschaft, bedürfnisorientierte Erziehung und on top Kita-Krise, Bildungsmisere und Pflegenotstand. Wie wir diesen Wandel gesund gestalten können und welche Rolle dabei Familienbilder spielen, darüber und mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Sabine Diabaté. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sabine, du arbeitest im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, kurz BIP. Seit 2012 forschst du dort zum Wandel von Elternschaft, Geschlechterrollen und Paarbeziehungen, Familien und deren Wohlbefinden. Und du leitest die Forschungsgruppe Familie. Du bist außerdem Sprecherin des Arbeitskreises Familie und Fertilität der Deutschen Gesellschaft für Demografie, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und der European Sociological Association. Außerdem bist du Stiftungsrätin der Karl-Kübel-Stiftung. Und du bist verheiratet und hast 4 Kinder. Liebe Sabine, bevor wir jetzt in diese spannenden Fragestellungen einsteigen, interessiert mich als allererstes, wie du überhaupt zu diesem Thema kommst und warum du so viel Zeit aufwendest, darüber zu forschen.
Ich glaube, was mich von Anfang an im Studium schon fasziniert hat, ist, dass Familie ist, also jeder hat Familie. Es gibt keinen, der nicht Familie hat, unabhängig davon, welches Verhältnis wir zu unserer Familie haben oder was von der Familie noch übrig ist. Wir alle kommen aus einer Familie und das ist so der Anfang allen Lebens, allen menschlichen Lebens. Und egal wie die Familienzeit oder dieses Leben in der Familie ausgesehen hat für die Menschen, es ist eine unglaublich prägende und wichtige Zeit. Und das ist sozusagen der Startschuss ins Leben. Und das ist einfach dieser Ort, der für mich sehr spannend ist, weil er erstmal hochemotional aufgeladen ist, durchaus auch mit vielen Konflikten, aber auch mit vielen super schönen prägenden Erinnerungen für viele Menschen oder auch mit sehr schmerzhaften Erinnerungen. Auf jeden Fall alles unglaublich prägend. Und das finde ich so faszinierend und einfach besser zu verstehen, warum die Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und sich auch entwickeln und wie das so sich auswirkt auf deren spätere Familienplanung und Gestaltung. Das sind so für mich die wichtigen Fragen.
Sehr spannend. Gerade das Letzte finde ich ja hochinteressant. Auch ein Thema immer wieder in dem Podcast hier. Wie wirken sich die Entscheidungen von heute auf die nächsten Elterngenerationen und Familien aus? Man spricht ja ganz viel über das Thema Familienbilder, Familienleitbilder. Was genau ist das und wie wirken sich Familienbilder überhaupt auf diesen Wandel der Familie aus?
Familienleitbilder sind ganz wichtige, Visionen von einer Zukunft, wie ich Familie mir wünsche, wie ich sie mal gestalten möchte. Und das sind so Bilder, die hat man schon als Kind oder als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Meist orientieren die sich auch ein Stück weit an dem, was man selber schon so an Gutem erfahren hat in der eigenen Familie. Diese Rollenbilder, die wir erlernt haben. Und wir packen all diese guten Dinge, die wir erlebt haben, zusammen in ein schlüssiges Bild von, wie unsere eigene Familie mal aussehen soll. Und diese Bilder sind wichtige Orientierungspunkte, wenn wir später mal eine Familie gründen oder dann eine Familie haben. Und daran orientieren wir uns in unserem Verhalten.
Und kann man denn auf Grundlage der Forschung sagen, dass sich diese Familienleitbilder ändern? Oder inwiefern haben die sich geändert?
Also wir sehen natürlich einen starken Wandel, einen kulturellen Umbruch von Elternschaft, von der Art und Weise, wie Eltern-Kind-Beziehungen gestaltet wird. Früher war es ja sehr autoritär zwischen Eltern und Kindern. Heutzutage ist es überwiegend eher partnerschaftlich. Das sind zum Beispiel, daran sieht man sehr schön den Wandel von Leitbildern und auch daran, dass es durchaus auch möglich ist, sich von bestimmten familiären Kulturen, in denen man selber aufgewachsen und geprägt wurde, sich davon zu lösen und eigene Vorstellungen, diese Leitbilder einzubringen. Insofern gibt es einen Wandel. Aber, und das ist auch, glaube ich, gerade die größte Herausforderung für die meisten Eltern, wir können auf diesen vertrauten Pfaden, die unsere eigenen Eltern uns vorgelebt haben, auf denen können wir nicht einfach so weiter wandeln. Wir müssen eigene Leitbilder gestalten und wir sind in einem ständigen Widerstreit mit den Bildern, die wir noch im Kopf haben, also herkömmliche, auch traditionelle Bilder. Wir wollen eine gute Hausfrau und Mutter sein vielleicht. Wir wollen aber, heutzutage wollen wir auch berufstätig sein und wollen im Beruf auch weiterkommen. Und da kollidieren dann so Bilder, die wir haben, die uns auch sehr geprägt haben nachhaltig, kollidieren mit den Anforderungen und Wünschen, die wir heute dann entwickelt haben.
Und würdest du auf Grundlage dieser Ergebnisse und auch dem, was du gerade alles erzählt hast, sagen, dass es heute viel, viel schwerer ist, Familie zu gründen, beziehungsweise überhaupt Eltern zu sein?
Das ist schwierig. Wir können ja nicht jetzt Menschen vor über 100 oder 200 Jahren fragen, wie war es denn damals? Aber es ist schon interessant, sich Gedanken zu machen, wie haben sich die Herausforderungen und Probleme verschoben. Ich denke, früher hatten die Menschen, die Familie gründen wollten, andere Herausforderungen als wir heute. Deswegen, ich finde es schwer zu vergleichen. Ich denke aber, was heute sehr schwierig geworden ist, Elternschaft ist ja quasi nur noch eine Wahloption in der Biografie. Das ist ja auch gut so, das ist eine ganz wichtige medizinische und auch gesellschaftliche Errungenschaft für Frauen, selber zu wählen, wann sie schwanger werden. Aber damit einher geht natürlich dann auch dieses, was muss ich denn bis dahin alles geschafft haben, was muss ich erreicht haben. Und da gibt es zum einen die eigenen Ansprüche und dann gibt es aber auch die, ich sage jetzt mal fast schon Vorgaben der Gesellschaft. Es gibt also auch große, starke Erwartungen, was ich erfüllt haben muss. Also zum Beispiel ist es ja sozial nicht so sehr erwünscht, während der Ausbildung schon ein Kind zu bekommen, sondern idealerweise sollte die Ausbildung abgeschlossen sein oder das Studium sollte abgeschlossen sein oder eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sehr späte Elternschaft mit Ende 30, Anfang 40 ist auch nicht in breiten Teilen der Gesellschaft jetzt das, was man als ideal sehen würde. Insofern, es gibt also so ein bestimmtes Zeitfenster, in dem das passieren soll. Das ist sozial geframed. Das Nest muss bereitet sein. Die Partnerschaft muss etabliert sein. Also man wird ja auch schief angesehen, wenn man jetzt gerade mal ein halbes Jahr mit seinem Partner zusammen ist und dann ein Kind bekommt. Also es gibt ganz viele Erwartungen, die erfüllt sein müssen, um ein Kind zu bekommen. Und das finde ich schon, diese voraussetzungsvollen Bedingungen, dieses Framing heute, das ist, glaube ich, sehr viel stärker als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Ja, und gleichzeitig erlebe ich auch immer wieder, dass wir gerade an allen Ecken und Enden versuchen, bestimmte Erwartungen komplett über Bord zu werfen und sie wirklich auch zu hinterfragen, was sehr, sehr anstrengend ist und zusätzlichen Druck aus meiner Sicht auf Eltern ausübt. Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber glaubst du, dass dieser Wandel zu dem erfolgreich sein wird, ob wir damit zum Ziel kommen und Elternschaft, Leitbilder neu definieren werden?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube wirklich, dass diese Individualisierung, die wir in der Gesellschaft sehen, dass wir die auch übertragen müssen auf Leitbilder. Und Leitbilder sind sozusagen, dadurch werden immer individualisierter. Wir müssen immer individualisiertere Lösungen finden für unsere jeweiligen Formen, wie wir Elternschaft, wie wir Familie leben. Deswegen gibt es diese großen Schablonen, die für eine breite Masse von Eltern passen. Ich glaube, von denen müssen wir uns einfach auch immer mehr lösen, weil sonst können wir unsere unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen gar nicht managen. Ich denke nicht, dass es so die Lösung gibt, wie jetzt Eltern besser Familie und Beruf vereinbaren können, sondern es ist gerade diese tagtägliche Herausforderung, diese immer wieder neuen auch Widrigkeiten, also plötzlich hat die Kita geschlossen oder die Betreuungszeit muss verkürzt werden. Wir reden jetzt mal über kleinere Kinder, wo sozusagen der Sorgeaufwand ja noch größer ist. Ich glaube, so eine gewisse Flexibilität, einfach so eine Problemlösekompetenz und auch runter mit den Ansprüchen. Wir können nicht alles gleichzeitig. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund für diese ständige Überforderung, dass wir eben alles möglichst perfekt machen wollen. Und das ist kaum zu leisten in den aktuellen Strukturen, wie wir sie vorfinden in Sachen jetzt Kita-Betreuungssystem oder Ganztagsbetreuungssystem.
Das sind ja alles sehr, sehr, der Erwartungsdruck steigt und steigt. Würdest du darin auch den Grund für die sinkende Geburtenrate sehen? Es wird ja so viel darüber geschrieben und diskutiert im Moment, weil es ja neue Zahlen gibt. Was sind die Ursachen? Ist das eine?
Ich denke, es ist ein ganz großer und wichtiger Grund, schon Frauen, ich bin jetzt mal bei den Frauen oder wir können jetzt auch auf die Männer mal gehen, also aber Frauen antizipieren das noch stärker als Männer, das wissen wir aus der Forschung, weil sie auch den höheren Preis bezahlen erstmal, also mit beruflichen Auszeiten. Das kriegen Frauen ja schon früh mit, weshalb sich Frauen ja auch häufiger eher für vereinbarkeitsfreundliche Berufe entscheiden als Männer und das direkt schon mitdenken, wenn sie in den Teenagerjahren ja schon sind. Also tatsächlich ist dieses hohe Anspruchsniveau, was wir sehen, diese voraussetzungsvollen Leitbilder, was alles erfüllt sein muss, um eine Familie gründen zu können. Ich glaube, dass dieses Anspruchsniveau wirklich auch einen Effekt hat auf junge Erwachsene, wenn sie sich überlegen, möchte ich Kinder und wenn ja, wann möchte ich Kinder planen in meinem Leben? Gerade Frauen, junge Frauen sind enorm erfolgreich im Bildungssystem, haben dementsprechend auch Erwartungen an ihre berufliche Entwicklung und da ist es halt dann auch oftmals nicht opportun, früh schon Kinder zu bekommen und die Strukturen, der Kita-Notstand und diese, ich sage jetzt fast schon Betreuungskrise, die wir im Land haben, tut dann noch ihr Übriges drauf. Also ich würde sagen strukturell, aber auch kulturell, das wirkt alles ungünstig zusammen. Zudem die Effekte der Inflation. Wir leben in einer politisch sehr aufgewühlten Zeit. Wir kommen aus der Corona-Pandemie. Kehren gerade die Scherben der Pandemie zusammen. Die Leute haben gelitten, gerade junge Erwachsene haben sehr stark gelitten. Wir sehen es ja auch an sozusagen den Aspekten, Angststörungen haben zugenommen. Wir sehen eine erhöhte Einsamkeit, gerade bei jungen Erwachsenen. Das sind alles so Aspekte von einer Grundverunsicherung. Und ich denke, dass das eben auch alles irgendwie Einfluss nimmt auf die Geburtenrate. Aber alles zusammen. Ich glaube jetzt nicht, es ist ein Grund, sondern es sind all diese Aspekte, die miteinander ungünstig da zusammenwirken.
Und gibt es Entwicklungen, also große Entwicklungen, Trends, die darauf schließen können, wie sich Familie in Zukunft verändern wird? Also du hast ja schon einige jetzt genannt. Die Einsamkeit nimmt zu, mentale Gesundheit ist gefährdet. Jugendliche leiden viel stärker unter mentalen Erkrankungen. Psychische Auffälligkeiten haben zugenommen. Kann man irgendwie schon absehen, wie sich Familie in Zukunft verändern wird?
Wenn ich jetzt aus einer demografischen Sicht erstmal drauf blicke, auf das Phänomen Familie, haben wir den Aspekt, dass dadurch, dass die jungen Erwachsenen die Familiengründung immer weiter nach hinten schieben, weil eben bestimmte Aspekte noch nicht erfüllt wurden, sei es man hat noch keinen Partner gefunden, man fühlt sich noch nicht beruflich etabliert genug, man ist ökonomisch noch nicht so gut aufgestellt, das sind alles Aspekte, die dieses Aufschieben begünstigen. Aufschieben heißt aber auch, die Fruchtbarkeit nimmt ab. Gerade bei Frauen natürlich ein Thema. Und wenn das dann über die Mit-30er Jahre hinaus noch aufgeschoben wird, der Kinderwunsch, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man überhaupt ein Kind kriegt. Oder wenn man dann ein Kind bekommen hat, dass man vielleicht kein zweites mehr bekommen kann. Oder auch kein drittes mehr. Das heißt, insgesamt dadurch schrumpfen Familien, auch wenn sich ganz viele zwei Kinder wünschen. Das ist nach wie vor ein sehr weit verbreitetes Ideal. Das ist der eine Aspekt. Der andere, dadurch, dass eben das so weit nach hinten geschoben wird im Lebensverlauf, werden die Generationenabstände größer. Das heißt, wir sprechen von sogenannten Bohnenstangenfamilien. Und diese Bohnenstangenfamilien führen wieder dazu, dass dann Großeltern oftmals dann in einem Alter sind, wo sie zwar in Rente sind und potenziell Zeit hätten, aber entweder gesundheitlich nicht mehr so gut aufgestellt sind oder vielleicht auch gar nicht mehr leben. Und berufsmäßig haben wir eine höhere Mobilität. Man wohnt vielleicht auch gar nicht in der Nähe der eigenen Eltern. Also da fällt auch so eine Unterstützungsleistung, eine wichtige, tragende Säule von familiärer Unterstützung fällt weg. Und das plus halt Kita, Betreuungskrise, Fachkräftemangel, also die strukturelle Problematik, das alles führt dazu, dass wir Familie in der Zukunft ganz anders denken müssen, weil die Strukturen scheinen ja nicht so schnell die Nachfrage bedienen zu können, wie sie es sollte. Das heißt, wir müssen uns Unterstützung anderweitig holen. Wir müssen da ganz neue Wege gehen. Und da auch wieder Stichwort demografischer Wandel, die Babyboomer, die alle in Rente gehen, viele auch alleinstehende Babyboomer, die in Rente gehen, die brauchen ja auch Unterstützung. Vielleicht gibt es da Konstellationen und innovative Ideen von Mehrgenerationen zusammenwohnen, um eben auch ja, andere Aspekte des demografischen Wandels besser auffangen zu können, beispielsweise auch Pflege im Alter.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch unweigerlich an das Thema Einsamkeit. Auch da gab es ja jetzt eine neue Studie, die bewiesen hat, dass nicht nur ältere Menschen davon betroffen sind, sondern vermehrt auch die junge Generation. Wenn ich das so höre und das so in meinem Kopf zusammenlege und überlagere, dann frage ich mich manchmal, ob nicht eine Wiederbelebung der Großfamilie, egal ob es jetzt Blutsverwandtschaft oder Wahlverwandtschaft ist, nicht viele dieser Herausforderungen gleich mit einer Klappe quasi überwinden könnte. Was denkst du dazu?
Ich denke tatsächlich auch, dass wir viel mehr, also Politik ist eine Stellschraube und da ist natürlich auch noch viel zu tun und das muss sich verändern, weil anders geht es auf die lange Sicht nicht. Aber wir müssen auch im Privaten viel mehr gucken, wie können wir uns Unterstützung organisieren und zwar nicht nur kurzweilig, sondern nachhaltig. Und da ist diese Idee der Großfamilie, wenn wir sie jetzt mal biologisch nicht definieren, sondern als System, was familienartig funktioniert und wo es auch um emotionale Bindung geht, die man aufbaut, das wäre tatsächlich eine mögliche Lösung. Denken wir an alleinstehende alte Menschen, die Anschluss brauchen, damit sie sich nicht einsam fühlen, die aber auch alltagspraktisch Unterstützung brauchen. Wir denken an alleinerziehende Eltern, die auch Hilfe brauchen. Wir denken einfach an junge Familien in der Rush-Hour des Lebens, die irgendwie versuchen, über Wasser zu bleiben, weil sie alles gleichzeitig haben. Sie haben gerade wichtige berufliche Schritte, die sie schaffen müssen, gleichzeitig aber sehr kleine Kinder. Und ja, und das alles zusammenzubringen, ich glaube, das funktioniert am besten in einem Verbund, im nachbarschaftlichen Kontext vielleicht sogar auch irgendwie, wo man sehr nah beieinander wohnt. Das wären so typische Lösungen, die ich mir für die Zukunft vorstellen kann, die aber noch nicht Schule gemacht haben.
Gerade weil Familien ja immer kleiner werden, wäre das auch eine gute Lösung, auch Geschwistererlebnisse oder auch dieses großfamiliäre Erleben, was ja sehr, sehr wertvoll ist, auch für die eigene Weiterentwicklung, auch berufliche Laufbahn, was man da alles an sozialen Kompetenzen erwirbt. Manchmal habe ich das Gefühl, das geht verloren. Familien werden kleiner, Menschen fühlen sich einsamer. Können wir vielleicht dazu noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Warum fühlen sich gerade junge Menschen einsam?
Das haben wir uns auch gefragt. Als wir die Analysen gemacht haben, haben wir das ja sehr deutlich gesehen und waren überrascht und auch schockiert. Weil wir eigentlich ja so ein bisschen auch davon ausgehen, so wie wir Älteren jetzt, die Ü30-Jährigen ja wieder zurückgekehrt sind in ihre üblichen ja, Muster von sich treffen, sich besuchen, ausgehen. Das tun ja auch die jüngeren Erwachsenen wieder. Die gehen ja auch wieder aus, gehen shoppen, essen, ins Kino, in den Club. Und trotzdem diese hohen Einsamkeitswerte. Es ist so, dass Einsamkeit nicht unbedingt heißt, dass ich alleine bin, sondern ich fühle mich alleine. Das heißt, ich kann mich auch unendlich einsam fühlen an einem Ort mit vielen Menschen, beispielsweise in einem Club, während ich tanze sogar. Weil es geht hier um das Gefühl der Verbundenheit und das Gefühl von, dass ich verstanden werde. Und ich glaube, dass da eine Entkoppelung stattgefunden hat über Corona, nochmal verstärkt, aber nicht nur durch Corona, ein allgemeines Gefühl in dieser Generation, in der jüngeren Generation von sich nicht verstanden fühlen mit den Zukunftsängsten, sei es jetzt Klimawandel, sich nicht ernst genommen fühlen, auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Corona, dieses sozusagen das Social Distancing, was wir ja praktizieren mussten. Das ist auch in einer sehr prägenden Phase alles passiert für viele junge Menschen, in denen man ja neue Freundschaften gründet und pflegt. Und da scheint es irgendwie zu haken jetzt. Und da muss man natürlich sehr genau hinschauen und jetzt auch die nächsten Jahre das ganz engmaschig überwachen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Digitalisierung wäre noch ein Aspekt, den wir auch da noch mit besprechen müssen, glaube ich, die Nutzung von Smartphones, das sozusagen gemeinsam einsam sein, wenn wir miteinander sitzen und trotzdem aber gar nicht wirklich miteinander in Interaktion treten, weil wir das nur mittelbar tun über Social Media, kann auch dieses Einsamkeitsgefühl auch nochmal pushen. Muss nicht, ne? Also ich denke immer, wir sollten das differenziert sehen, Digitalisierung, Fluch und Segen, aber gerade für junge Menschen, da fehlen natürlich zum Teil auch Kompetenzen, wie man da achtsamer mit umgehen kann, mit der Smartphone-Nutzung.
Ja, wir merken daran, wie komplex das Thema ist und dass es eben nicht so ein kleines Nischenthema ist, das man so am Rande mal betrachtet, sondern es betrifft wirklich alle und jeden. Und es hat eben auch Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt, aber auch auf die Zukunft. Und ich würde gerne den Bogen noch weiter spannen und dich fragen, weil das ja auch immer wieder diskutiert wird, was können wir weiter lernen, auch von anderen Ländern und Kulturen? Und ich frage mich in dem Zusammenhang auch oft, natürlich auch durch meinen eigenen Hintergrund, welche Rolle spielt Migration bei dieser ganzen Thematik, dieser komplexen Thematik? Wo können wir profitieren davon?
Das ist total wichtig. Das Migrationsthema wird viel zu oft als so Problemthema in den Vordergrund gestellt, leider auch durch die populistischen Strömungen in unserer Gesellschaft. Migration ist eine der zentralen Ressourcen für unsere Gesellschaft. Dieser Blick über den Tellerrand. Menschen, die zuwandern, bringen neue Ideen mit. Die bringen ihre Erfahrungen mit, die ganz anders sind als unsere Erfahrungen. Und damit einen großen Wissensschatz, den wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Gerade auch zum Thema, wie kann man nachbarschaftliches Zusammenleben gestalten? Wie kann man Kinder miteinander großziehen? Also ich finde jetzt gerade, wenn ich jetzt auf meine eigene Familie schaue, mein Mann kommt aus Westafrika. Und wenn wir dort sind, habe ich immer das Gefühl, dass ganz viele Menschen auch auf unsere Kinder achten. Das wird dort nicht als übergriffig erlebt. Also wenn es hier so ist, auf dem Spielplatz beispielsweise oder auch im Straßenverkehr, halten sich andere sehr zurück. Also es ist, glaube ich, so, es herrscht dieses Denken vor, Kinder gehören ihren Eltern, nur die Eltern sind dafür zuständig. Alle anderen müssen sich da raushalten. Das ist irgendwie, glaube ich, so drin in unserer DNA. Und dort ist es wirklich so, dass andere durchaus sich auch erzieherisch einschalten und man dadurch als Eltern auch entlastet wird. Es würde hier vielleicht auch eher zu Konflikten führen. Da würde vielleicht dann jemand sagen, Moment mal, wieso mische ich jetzt ein? Ja. Ich habe hier die Erziehungshoheit und ich regle das mit meinem Kind. Aber dort, es wird geregelt. Und das ist ein Stück weit kollektivistischer. Und ich finde es immer wieder sehr interessant. Und das ist so ein bisschen, finde ich, bei uns in unserer Gesellschaft, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert, ist das schade, dass das verloren gegangen ist. Kinder sind Mitglieder unserer Gesellschaft und alle Erwachsenen haben da auch ihren Beitrag zu leisten. Und klar, wenn jemand irgendwie unangemessen mit meinem Kind spricht, ein Fremder, das ist natürlich nicht okay und das meine ich auch nicht, sondern ich meine einfach, dass wir alle auf dem Spielplatz, wir eine erziehende Gemeinschaft sind und nicht nur ich, nur weil ich die Mutter bin. Das sind, glaube ich, so Sachen, die können wir zum Beispiel lernen. Mehr miteinander, nicht so stark jeder sein eigenes Süppchen kochen.
Ja, und ich finde daran so schön, dass wir dadurch auch lernen könnten, gemeinsam Verantwortung für die Zukunft, für die nächste Generation zu tragen. Und das nicht nur als Privatsache abzuklären, sondern es ist unser aller Verantwortung. Und ich kann das nur unterstreichen. Ich erlebe das auch im iranischen Kontext sehr ähnlich, dass Familie super, super wichtig ist und dass es einen viel größeren Rahmen gibt als nur Mutter, Vater, Kind. Aber leider gerade in Migrationsfamilien in Deutschland fehlt ja oft dieser großfamiliäre Kontext, weil die Familienmitglieder ja gar nicht in Deutschland leben, also zum Großteil nicht. Und sie dadurch noch vor viel größeren Herausforderungen stehen als vielleicht deutsche Familien. Aber ich fand den Punkt sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Gibt es noch weitere Aspekte, die wir bei der Migration berücksichtigen sollten oder wo wir noch weiter lernen können?
Was ich in dem Kontext von Mutterschaft auch noch so wichtig finde, die Art und Weise, wie wir Mutterschaft in anderen Kulturen zum Beispiel, wir sind ja sehr, fast schon restriktiv, wie wir herangehen an die Stillthematik. Es ist in vielen anderen Ländern, und da kann ich jetzt auch wieder nur als Referenz das Herkunftsland meines Mannes nehmen, wo ich das häufiger auch erlebt habe und gesehen habe, dass Langzeitstillen beispielsweise, und das würde ich jetzt mal definieren als das, was über ein Jahr hinausgeht. Und wir wissen ja, glaube ich, auch schon, dass die meisten Frauen hören zwischen dem 6. und 8. Monat bereits ganz auf, wenn halt die Beikost eingeführt wird. Also leben und leben lassen. Ich glaube, es ist sehr viel Wertung drin bei uns in Deutschland, wenn wir Frauen sehen, die länger stillen als 12 Monate. Das kenne ich so jetzt beispielsweise aus anderen Kontexten nicht. Da wird auch gar nicht so hingeguckt. Das ist einfach ganz normal, dass eine Frau auch vielleicht ihr 2- oder 3-jähriges Kind noch in der Öffentlichkeit an die Brust anlegt. Da so eine größere Entspanntheit und das nicht irgendwie als etwas Krankes zu sehen oder als irgendwas, was übertrieben bindungsorientiert wäre. Es ist einfach etwas Natürliches. Oder Thema Co-Sleeping, das ist ja auch, hat ja schon Einzug gehalten in die deutsche Elternkultur. Und trotzdem, es ist kein breites Phänomen. Ich glaube, das ist immer noch auch recht nischig. Und trotzdem, wenn man dann immer nachfragt, ja, ne, also wir schlafen zusammen ein oder ja, mein Kind kommt in der Nacht zu uns, das ist doch Co-Sleeping. Warum machen wir uns den Stress, die Kinder so früh auszuquartieren, obwohl es eigentlich nicht artgerecht ist? In ganz vielen Ländern ist es ganz normal, dass Menschen über viele Jahre noch zusammen im selben Raum schlafen. Und ich sag mal, Sexualität und Intimität zwischen Eltern muss ja nicht nur im Schlafzimmer stattfinden. Das sind ja diese üblichen Klischee-Vorstellungen, oh Gott, die Kinder schlafen noch bei euch im Bett, ja, und was ist mit euch und euren Bedürfnissen? Also da sind wir noch teilweise in einem sehr engen Korsett. Und das ist kulturell natürlich über viele Jahrzehnte gewachsen in Deutschland. Und da können wir super viel lernen aus anderen Kulturen.
Ja, und ich glaube, es braucht einfach Zeit, ne? Also sicherlich diese Öffnung, kulturelle Öffnung hilft total und führt auch dazu, dass wir über unseren eigenen Tellerrand hinausblicken und mal Dinge auch in Frage stellen. Nicht nur in so einer Wutstimmung, sondern durchaus auch in einer entspannteren Haltung, die ich persönlich viel, viel besser finde, als alles nur aus Wut heraus zu verändern. Genau, von daher denke ich, dass das sehr hilfreich ist und trotzdem weiß ich auch und spüre auch, dass das einfach Zeit braucht und dass wir auch dort entspannter sein können, die Dinge einfach vorantreiben, aber jetzt nicht unter Stress geraten, dass das schon übermorgen der Fall sein muss. Und trotzdem frage ich mich ganz konkret, wie kann man das machen? Also wie können wir kulturelle Veränderungen, nochmal den Bogen zu schließen zu den Familienbildern oder Leitbildern, die wir irgendwie in unseren Köpfen haben, wie können wir da die Brücke schlagen? Wie können wir da ins konkrete Handeln kommen?
Ich glaube, dass immer das Lernen von anderen, wenn wir sehen, wie machen es andere in meinem Umfeld, das ist das, was am meisten prägt. Und ehrlich drüber reden und auch für das, was bei einem selber funktioniert, auch werben und auch mutig einfach mal in so typischen Gesprächen im Elternkontext einfach auch mal andere Meinungen und Standpunkte einbringen, ohne zu werten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es muss ja für jeden, am Ende des Tages muss es für jeden einfach immer auch funktionieren. Aber ich glaube, wir lernen nur voneinander. Wir lernen nicht dadurch, dass es irgendwie vorgegeben wird. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Ich würde dich gerne abschließend noch eine Sache fragen. Und zwar, wir haben jetzt viel über auch private Stellschrauben gesprochen. Und natürlich muss die Politik auch einige Hausaufgaben meiner Meinung nach noch erledigen und sitzt da auf jeden Fall am längeren Hebel. Trotzdem frage ich mich ganz oft, was ist Aufgabe der Familie, was ist Aufgabe des Staates? Wo darf sich der Staat gerne einmischen und wo sollte er besser die Finger von lassen? Stichwort Einsamkeit, Stichwort Familienbilder, Stichwort Vereinbarkeit. Was ist deine Perspektive dazu?
Das ist ein sehr also eine schwierige Frage. Ich versuche es trotzdem mal. Ich glaube, ja. Politik ist dafür zuständig, die Strukturen zu schaffen, dass wir nach Möglichkeit unsere Leben so leben können, wie wir uns das wünschen. Also eine Struktur des Ermöglichens. Und dazu zählt wirklich eine breite, großflächige Kita-Betreuungsinfrastruktur. Eine, die bedarfsgerecht ist, das heißt, die dazu zu dem passt, was die Leute an Zeitfenstern brauchen, um erwerbstätig sein zu können. Es muss finanziell möglich sein für jeden stemmbar. Es muss aber auch qualitativ noch eine Menge passieren, dass man auch ein gutes Gefühl hat, sein Kind länger dort auch abzugeben. Es soll ja nicht nur verwaltet werden, es soll auch wirklich dort frühkindliche Bildung erfahren. Es ist nicht nur ein Ort der Begegnung und der, wie soll ich sagen, der Sozialisation mit anderen Kindern, sondern es muss auch frühkindliche Bildung noch viel mehr stattfinden. Das ist etwas, was dann auch Eltern wieder das schlechte Gewissen auch wegnehmen würde. Denn das ist auch ein Aspekt, der ja ganz oft immer wieder fällt, dieses schlechte Gewissen. Und das, dann kann Politik wirklich helfen, wenn diese Strukturen einfach stimmen, quantitativ und qualitativ, dann muss man auch vielleicht nicht mehr so oft ein schlechtes Gewissen haben. Das ist das eine, das kann Politik tun. Wir selber müssen natürlich noch viel gleichberechtigter werden. Also Frauen und Männer, wenn wir jetzt mal so klassisch heteronormativ jetzt sprechen, gibt es ja auch noch andere Entwürfe und Queer Families, aber überall, wo mindestens zwei Personen beteiligt sind an Sorgearbeit, müssen wir noch viel stärker aushandeln, wann ist wer dran, beruflich und mit Care-Arbeit. Denn das ist sozusagen, da kann Politik recht wenig tun. Aber mit den Strukturen können wir natürlich Eltern eine echte Gleichberechtigung ermöglichen. Und das ist aktuell ja auch nicht der Fall. Und deswegen wirken aktuell Struktur und ich sag mal, so wie wir individuell leben und denken, das wirkt teilweise unglücklich und ungünstig miteinander, sodass wir da in Sachen Gleichberechtigung noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht in ein paar Jahren hoffentlich dann sind.
Absolut. Da gab es jetzt auch ein neues Studienergebnis, dass Männer, gerade auch in den skandinavischen Ländern, die sich mehr in der Fürsorgearbeit und Hausarbeit beteiligen, tendenziell sich eher gegen ein weiteres Kind entscheiden, weil sie einfach merken, was ihnen sonst alles entgeht und wie hoch die Kosten, persönlichen Kosten sind. Ich glaube, das ist einfach gerade so eine spannende Zeit, wo so viel sich aneinander reibt. Wie du gesagt hast, manche Rahmenbedingungen sind einfach kontraproduktiv, aber die Hoffnung, dass daraus trotzdem gute neue Strukturen entstehen, stirbt zuletzt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das passieren wird, dass wir bessere Strukturen haben werden, die Familie viel, viel weiter denken und neu denken. Und liebe Sabine, ich würde gerne noch mindestens eine Stunde mit dir weiterreden, weil ich das Gefühl habe, je länger wir darüber sprechen, desto mehr spannende Aspekte tauchen auf. Aber ich mache an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Teil 2. Und für alle meine Gäste auch zwei Aufgaben zum Schluss. Die erste Aufgabe lautet in einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, und das gilt, glaube ich, für alle Situationen im Leben aus meiner Sicht. Manchmal muss man das Leben auch vom Ende her denken. Was möchte ich denn mal für mich selber als Lebensbilanz ziehen? Was ist da wirklich wichtig? Und ich glaube, immer mal wieder innehalten im Alltag und sagen, was ist jetzt wirklich wichtig? Und dann alles, was dann nicht wirklich wichtig ist, auch einfach mal weglassen und nachjustieren. Denn ich glaube, dieses radikale Priorisieren, das schützt und das ist auch wirklich so ein Schlüssel zum Glück und zur Zufriedenheit, weil wir uns oft zu oft verzetteln.
Total, kann ich nur unterschreiben. Und jetzt in drei Worten, was glaubst du, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Ich hoffe, gleichberechtigter, innovativer und dadurch auch vielfältiger.
Vielen, vielen Dank, Sabine. Das war wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Danke für deine Zeit und ich bin gespannt, was die Forschung noch für weitere Erkenntnisse in den nächsten Jahren entdecken wird und bestätigen wird. Danke, dass du da warst und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg, beruflich, privat und auch sonst im Leben.
Ich danke für dieses super schöne Gespräch und es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in 2 Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gerne unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.